Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 9. Ausgabe von Beach Talk Framing Art. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zu Gast haben wir in dieser Folge die Künstlerin Kirsten Becken. Indem sie sich sowohl vor als auch hinter der Kamera ausschließlich mit Frauen umgibt, leistet sie motivisch sowie strukturell ihren ganz persönlichen Beitrag zur feministischen Kunst. Unter anderem erzählt sie uns, wie sie kraftvolle und unkonventionelle Frauenbilder schafft, warum sie Frauen in Ballkleidern in Bäume setzt und wie sie Instagram nutzt. Kirsten Beckens Fotografien zeichnen sich durch eine große Sensitivität und gleichzeitige Klarheit aus. Ganz subtil jedoch bringt sie darin politische Botschaften ein, wenn sie, wie in der Serie L'Origine du Monde, schamhaft besetzte Seiten des von der Werbung verklärten und konstruierten weiblichen Körpers zeigt. Als Mitbegründerin des internationalen Kollektivs FemmeXPhotographers.org hat sie zudem einen Raum für Fotografinnen geschaffen, der jenseits der Szene des omnipräsenten Männerüberschusses liegt. In non-hierarchischer Zusammenarbeit entstehen dort Ausstellungen und Publikationen, deren Einnahmen wieder in neue Projekte fließen. Dem ersten Buch, The Body Issue von 2020, erschienen bei Hatje Kantz, folgt demnächst eine neue Veröffentlichung, die sich nach dem Körper dem Geist widmet. Freut euch auf einen sehr persönlichen Talk aus künstlerisch-feministischer Sicht mit Kirsten Becken.
Ich fang mal so an. Wie hast du den Tag bisher verbracht?
Auch eigentlich ganz angenehm, aber mit der Aussicht auf Wochenende. Die ist schon drin.
Sehr gut. Ja, es ist Freitag. Bald ist es soweit. Hast du was vor mit der Family?
Naja, immer recht spontan. Jetzt nichts Besonderes. Das Wetter ist einfach so, dass man nicht viel machen kann im Moment. Nee, ich werde aber noch was fotografieren, darauf freue ich mich auch.
Ach, schön.
Das ist im Kalender eingetragen.
Genau, ich möchte dich erstmal begrüßen und mich bei dir bedanken, dass du dabei bist beim Gespräch, beim Podcast-Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, es ist immer schön, etwas mehr über die Hintergründe zu erfahren, vielleicht nicht das ganze Rätsel dahinter, hinter den Fotografien, Bildern und Filmen serviert zu bekommen, sondern einfach so ein bisschen auch den Entstehungsprozess und die Entwicklung zu verstehen, die dahinter sich verbergen. Und da drängt sich die erste Frage auf, und zwar, du bist ja Mitbegründerin des internationalen Kollektivs Female Photographers, also FemmeXPhotographers.org ist die Seite, ne? Und wie ist es zur Gründung gekommen von diesem Kollektiv?
Es ist ganz spannend zu erzählen, denn die Gründung hat mit einem Zufall begonnen. Eine befreundete Fotografin, die Veronika Faustmann, rief mich an und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr ein Netzwerk zu gründen. Also wir waren noch gar nicht sicher, was es sein könnte, aber da wir beide eben aus der Fotografie kommen und diesen omnipräsenten Männerüberschuss, den man auch in den Calumet-Filialen ganz über Deutschland verteilt, sogar in der Zulieferung des Materials erkennen kann, hatten wir automatisch das Bedürfnis, da was zu bewegen. Und entstanden ist eben FemmeX Photographers, ein Kollektiv aus Künstlerinnen, das auch produziert, also Ausstellungen und Bücher veröffentlicht.
Sehr spannend. Ihr habt, habe ich gesehen, auf der Webseite kürzlich eine Ausstellungseröffnung gehabt. Und ist die noch zu sehen?
Die Ausstellung ist leider nicht mehr zu sehen, die ist schon vorbei, aber die war wunderbar. In Berlin war das, in Johannisthal, in der staatlichen Galerie. Und das hat sich so schön angefühlt, mal mit mehreren gemeinsam zu feiern und Bilder anzuschauen und zu planen. Denn durch Corona haben wir da schon einen ziemlichen Drang dazu. Es ist nämlich diverses nicht gelaufen. Wir konnten Panels und Talks nicht machen und den Book Launch sogar nicht. Und deswegen haben wir uns da unglaublich drauf gefreut. Und es war eine sehr schöne Energie.
Richtig schön. Ihr habt, wie viele seid ihr ungefähr, die zusammenarbeiten beim Kollektiv?
Man kann es mit ungefähr 20 Mitgliedern beschreiben. Wir haben ein paar, die jetzt nicht mehr dabei sind aus Zeitgründen und werden auch wieder neue mit reinnehmen, aber es sind ungefähr 20.
Ihr stellt ja alle aus, aber teilt ihr euch auch so die administrativen Aufgaben dahinter oder wie sieht das aus und wie gestaltet sich so die Zusammenarbeit in diesem Kollektiv?
Genau, es ist gar nicht so einfach, weil wir non-hierarchisch sind. Das heißt, es wird viel diskutiert, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und viel Raum für eigene Meinungen und viel Platz für gemeinsame Entschlüsse, da wir auch keine Aufteilung haben, was Aufgabenbereiche angeht und jeder dann eben das Beste von sich und auch bedürfnisorientiert einbringen kann, braucht es länger, aber dadurch fühlt es sich auch immer sehr offen und wohlwollend an. Also es hat den Vorteil, dass man offen sprechen kann und über sich und seine Vorlieben spricht und das, was man gerne macht und nicht irgendeine Aufgabe bekommt, die man eben Non-Profit macht und die einen dann einfach nur Zeit frisst, sondern es ist was Inspirierendes.
Spannender Aspekt. Ist es, du hast gesagt, nicht nur Non-Profit, also ihr macht auch Auflagen in Form von Büchern zum Beispiel, die ihr verkauft und habt ihr noch andere Formate, die ihr verwertet sozusagen, also verkauft?
Wir nehmen leider nichts durch den Verkauf der Bücher ein. Das geht leider alles an den Verlag. Aber wir hatten leichte Einnahmen durch die Ausstellungsbeteiligung in Berlin und die fließen dann eben direkt in das neue Buch, was wir jetzt machen. Also alles, was wir einnehmen, so das Prinzip, fließt dann eben auch in weitere kollektivorientierte Zwecke.
Ja, sehr schön, dass es immer wieder neue Projekte von euch zu sehen gibt.
Genau.
Jetzt zu deiner persönlichen Arbeit. Du fotografierst ja ausschließlich Frauen. Und da würde mich interessieren, glaubst du oder ist das so in der Gesellschaft wahrgenommen, dass die Fotografie eine besondere Wirkung auf die Darstellung von Weiblichkeit hat?
Die Weiblichkeit wird ja oftmals durch die Werbung verzerrt. Das heißt, unsere Sehgewohnheit hat schon eine gewisse Toleranz gegenüber leicht bekleideten Frauen, so würde ich es mal vorsichtig formulieren, die einen bestimmten Look haben oder in bestimmtem Maße. Und da geht es einiges wieder aufzulösen und daran arbeiten wir. Und genau, also bei mir ist es in der Fotografie eben auch so, dass ich nur gerne mit Frauen arbeite, weil mir das Männliche zu offensichtlich ist irgendwie. Ich bin da, in meinem Ansatz bin ich da besser aufgehoben, um Frauen zu stärken.
Das ist natürlich jetzt ein sehr sensibles Thema. Ich beschäftige mich selber auch mit dem schon länger, also inhaltlich. Und man kann aber sagen, also würdest du dich als Feministin so bezeichnen? Wie gehst du mit diesem Begriff um? Das ist ja so die Frage.
Ich gehe über meine Bilder und zeige darin politische Aspekte, die durchaus feministisch sind. Es gibt die Fotoreihe L'Origine du Monde, die einen weiblichen Schritt zeigt, der allerdings bekleidet ist mit einer Unterhose und dann aber umrahmt von Blumen, Holunderblüten oder Mohn. Und genau dieses Bild, dieser Ausschnitt, den könnte man so auch in jedem Freibad sehen, nur statt Blumen wäre da vielleicht die Pommes mit Mayo. Man ist aber schon berührt davon, dass man eben als Frau freizügig, selbstbewusst die Beine nicht übereinander schlägt, sondern einfach sitzt. Und Männer dürfen das überall sitzen in der Bahn, breiten ihre Knie zu den Seiten aus. Und da sollte man mal drüber nachdenken. Das ist allein auch in den Wörtern, die wir nutzen, so eingegraben und negativ konnotiert. Die Scham, da hat man eigentlich keine Fragen mehr.
Es hat aber, das ist ja nicht der Körper alleine, sondern es ist auch die Kleidung. Zum Beispiel, also Männerkleidung ist generell etwas weiter und formt den Körper nicht so extrem wie Frauenkleider, sage ich mal im herkömmlichen Sinne, so wie wir es jetzt die letzten Jahrzehnte kennen. Hat das nicht auch einen Einfluss, wie wir uns bewegen und positionieren körperlich?
Ich muss da jetzt an diesen Damensattel denken, den man erfunden hat, weil Frauen früher keine Hosen tragen durften. Dass man eben seitlich sitzt und daraufhin diese Haltung erlernt hat, sich da eben zu schützen oder bedeckt zu halten. Mhm. Und bei Männern war ursprünglich die Funktion der Kleidung wichtiger. Und diese Trennung zwischen Äußerlichkeit und Hübsch oder Schönheit und Funktion, die ist es ja immer noch so ein bisschen. Also das versuche ich in meiner Fotografie eben auch umzukehren, daraus eine kraftvolle Weiblichkeit zu machen, die auch unkonventionell ist. Also ich lasse in einer Fotoreihe auch Frauen in relativ unpraktischen Glitzerkleidern auf Bäume klettern, genau aus diesem Grund.
Spannend. Wie heißt die Reihe? Wie heißt die Fotoreihe?
Girls in Trees. Das möchte ich auch Girls dieses Jahr wieder machen, unbedingt.
Klingt sehr spannend. Klingt sehr spannend. Wie sprechen eigentlich bei dir das Medium und das Motiv miteinander?
In der Fotografie gefällt mir der Moment. Ich arbeite mit der Chance, die ein Moment birgt, also auch mit der Zufälligkeit und der Vergänglichkeit des Moments. Das reizt mich da sehr. Und ich bin in den Terminen für meine künstlerischen Fotoarbeiten sehr offen und umarme auch den Moment. Also das heißt, ich lasse laufen und guck mal, was ergibt sich, und habe natürlich im Vorfeld eine Idee, aber kann auch sehr gut loslassen, und das reizt mich sehr an der Fotografie.
Und sind dann deine Motive beziehungsweise deine Frauen, die du fotografierst, mit denen du wahrscheinlich auch nicht nur einmal zusammenarbeitest, sondern wiederholt, schon gut eingestimmt auf dich? Und wann entscheidest du dich eigentlich, wenn du jemanden fotografierst? Also
oder nicht? Manchmal gar nicht so einfach, mit diesem Zufall klarzukommen. Die meisten, die fotografiert werden möchten, haben auch ein Interesse daran, dass man sie abbildet, also das vorgestellte eigene Bild oder dieses Idealbild, was sie von sich haben. Und das ist was immer noch vorkommt, dass dann eben die fotografierte Person auch nicht so loslassen kann. Aber das macht nichts, da entsteht trotzdem was, und es sind dann immer nur kurze Augenblicke. Genau, und die Person finde ich eigentlich über Freunde oder anschreiben. Also ganz normal, wenn man jemanden sieht, fragen.
Also so ganz spontan.
Ja.
Aus dem Moment heraus.
Genau.
Mit welchen künstlerischen Werkzeugen versuchst du, diese Sehgewohnheiten zu brechen, die wir gewohnt sind? Du hast ja vorhin schon mal erwähnt, ne, dass du die Frauen zum Beispiel in unbequem Glitzerkleider auf Bäume steigen lässt. Das ist vielleicht ein Aspekt. Gibt es noch andere Aspekte, die du da verorten würdest?
Ich spiele mit den Erwartungen. Ich habe ja zum Beispiel das Motiv der Lady in Red gewählt, die in einem Schwarzwaldhut auf einem abgeweideten Deich steht, die einfach einen komplett roten Bodysuit trägt und unter dem auch noch die Unterwäsche mit dem Schleifchen an der Hose sichtbar wird. Und spiele gerne mit Irritation, also auf eine subtile Art und Weise mit den Dingen, die wir gewohnt sind und eben auch nicht. Denn normalerweise mag man ja nicht, wenn man die Pantylines, Unterhosenlinien sieht, oder ein Hut muss passen oder eine Tasche muss passen und sowas. Und das breche ich immer sehr, sehr gerne auf. Brüche gefallen mir sehr.
Ja, und dann sehr, sehr, wie du sagst, subtil. Und es fällt dem Betrachter gar nicht mal auf den ersten Blick unbedingt auf. Nur bei näherem Hinschauen merkst du dann, irgendwie, es ist doch nicht so,
ja, genau.
Wie wir das gewohnt sind. Das ist sehr, finde ich, ein sehr, sehr schöner Protest, würde ich es mal auch nennen,
ja,
der da nicht sofort aussortiert wird, weil wir sind, glaube ich, auch von feministischen Positionen zum Teil abgeschreckt, würde ich sagen, oder die Gesellschaft heute. Und viele denken, oh, schon wieder so eine, und oh, was will die denn? Und diese,
ja, genau.
Was braucht die denn eigentlich jetzt noch zu sagen? Wir haben es doch schon durch, aber es ist nicht so, dass das Thema schon durch ist, vor allem jetzt in Instagram-Zeiten. ist nochmal oder nochmal aktueller geworden. Wie gehst du mit Instagram um? Du hast ja selber einen Account. Wie verstehst du diese Plattform? Was machst du auf der Plattform? Was machst du nicht? Eine Frage, die ich dir vorher nicht zugeschickt habe.
Instagram ist für mich in erster Linie dazu da, um meine Arbeit zu zeigen, aber ich mag es auch ganz gerne, die Person dahinter durchscheinen zu lassen. Also ich teile dann auch, zum Beispiel, wenn ich mich wundere, welchen Schub mein Sohn dann wieder gemacht hat, dass er dann auf einmal den Zahn verloren hat oder sowas, dann in einem Schwarz-Weiß-Close-Up oder sowas in der Story. Und ich vermische das eigentlich ganz gern. Nur mag ich es absolut nicht, Produkte zu vertaggen oder mein Müsli namentlich mit einer Marke in Verbindung zu bringen und sowas. Das ist was, was ich natürlich nicht mag. Instagram lebt davon, aber ich muss es ja nicht machen und brauche auch nicht das, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, denn ich finde es auch ziemlich gefährlich, was das mit den Jugendlichen macht über Fitnesswahn und Körperbild, ne? Also es ist ja genau gegenläufig zu dem, was man da eigentlich heilen möchte.
Ich glaube, da kommen wir ja auch mit dem Thema auf Filter. Wie stehst du dazu? Viele können ja das irgendwann auch nicht mehr unterscheiden. Wo ist ein Filter drauf? Wo ist kein Filter drauf? Wir nehmen vieles für bar, wissen eigentlich, dass man das nicht tun sollte, und trotzdem kommt man immer wieder in diese Situation, dass man es trotzdem ernst nimmt, was da gezeigt wird, und das nicht hinterfragt.
Diese ganzen Aufblasfilter meinst du mit Lippenfiller und so?
Zum Beispiel, oder Skin, verschiedene.
Ja.
Whatsoever.
Es ist Wahnsinn, dass das nicht nur in Instagram, sondern auch in den Kosmetiksalons einfach so früh gemacht wird. Ich weiß nicht und will nicht wissen, wie stark das miteinander zusammenhängt, aber immer wenn ich durchswipe und so einen alienmäßigen Lippenboost-Filter ausprobiere, fühle ich mich so fremd, dass ich das entweder nur ironisch machen kann oder einfach einer Freundin schicke, aber ich würde das nicht teilen. Ich mag dann eher die abgefahrenen, surrealen Sachen oder die witzigen, die ich mit meinem Sohn dann ausprobiere, wenn er als Möhre durch den Raum tanzt.
Sehr süß. Ja, jetzt würde ich gerne mit dir auf eine persönliche Arbeit zu sprechen kommen, und die heißt Ihre Geister sehen. Die Arbeit beschäftigt sich ja mit deiner Mutter, mit ihren Psychosen und eurer Beziehung zueinander. Wie war es für dich, diese persönliche Geschichte in ein Kunstwerk zu verwandeln?
Eigentlich sehr organisch. Ich habe mich ja schon länger oder vor Jahren mit der Auflösung des Familiengeheimnisses befasst. Da war das sehr intensiv und ging mir unter die Haut. Es ging ja darum, den Missbrauch meiner Mutter, der innerhalb der Familie stattgefunden hat, nämlich durch meinen Großvater, ihren Vater wiederum im Vorschulalter, wie ein Detektiv aufzuspüren. Das war eine Arbeit, die ich während unserer Station im ehemaligen leerstehenden Elternhaus meiner Mutter überhaupt begonnen habe. Denn da lagen Fotoalben, Kinderbücher, Dokumente, und da musste telefoniert werden mit ihren Geschwistern. Und irgendwas kam mir komisch vor. Ich weiß nicht genau, wie ich angefangen habe, aber da löste sich alles auf. Und das ist jetzt schon, ich glaube, 3 oder 4 Jahre her. Dementsprechend habe ich zum Thema eigentlich so eine Distanz gewonnen, um künstlerisch damit gut voranzukommen, und habe dann nur durch Sandra das Medium Film für mich entdeckt. Also ich hätte es mir ohne sie nicht vorstellen können, da daran so zu arbeiten. Also ich habe ja schon das Buch Seeing Her Ghosts mit anderen Künstlerinnen zusammen rausgegeben, aber das Medium Film war mir fremd bisher.
Und Sandra, wer spielt Sandra im Film?
Sandra Hüller. Sandra Hüller spielt meine Mutter. Und ja, genau. Hat es toll gemacht.
Du hast also diesen Film auch als Buch und als Hörspiel dann weiterentwickelt oder realisiert. Und warum hast du das nochmal überarbeitet und in so vielen verschiedenen Medien entwickelt?
Das Buch wurde damals von Christine Grimm lektoriert, die beim Deutschlandfunk dann mittlerweile arbeitet, vorher auch etwas im Auditiven unterwegs war, woanders, und hat mich damals schon angesprochen und wollte sowas in die Richtung initiieren. Da gab es aber noch keine passende Form, und nur als Hörspiel allein hätte ich mir das da nicht richtig vorstellen können. Durch die Kombination mit dem Film wurde es für mich viel, viel spannender, und mit Rabea Edel, einer Freundin von mir, die den Text verfasst hat, unglaublich gut, wurde es dann richtig, richtig rund und stark.
Und wie viele Jahre stecken da drin in dieser Arbeit? Kannst du das fassen?
Ach, ein Jahr.
Ein Jahr? Ja. Okay, dann scheint es doch recht gut verarbeitet worden zu sein. Und ja.
Genau, also es war ziemlich kompakt. Wir haben uns viel ausgetauscht, weil das natürlich auch fiktionale Elemente hat, die dann eben in symbolhafte Bilder gepackt werden und anders erzählen. Und das war dann auch unglaublich inspirierend. Das hat ganz schön gesprudelt.
Du bist ja in einem Elternhaus groß geworden, wo beide Künstler waren. Also beide deine Eltern waren Künstler. Sind Künstler? Sind sie noch aktiv?
Also mein Vater auf jeden Fall. Meine Mutter macht das immer nur hinter verschlossenen Türen. Also sie hat keine Website oder so.
Wie hat es so deinen Zugang zur Kunst, wie hat es dich geprägt, dieses Elternhaus? War es für dich eine natürliche Sache, Kunst zu machen? Oder hast du am Anfang eine Distanz dazu gehabt?
Also ich habe mich ziemlich lange gegen mein Erbgut gewehrt und wollte natürlich erstmal was anderes machen, aber mir war schon klar, dass ich nach dem Abi eine Mappe mache, die ich dann auch gemacht habe, und habe meinen Vater gar nicht reinschauen lassen, aber dann doch mal und sowas, aber habe ja auch direkt in die Richtung studiert. Und ich empfinde das auch rückblickend innerhalb meiner Kindheit als riesiges Geschenk, diesen Reflexionsprozess Teil des Ganzen sein zu dürfen, weil ich das bei meinem Vater immer schon machen musste, hinschauen und beurteilen, und das hat mich damals sehr genervt, aber jetzt weiß ich zu schätzen.
Also dein Vater hat dich um deine Meinung gefragt als Kind.
Genau.
Spannend.
Mache ich mit meinem Sohn jetzt auch.
so vererbst du es weiter.
Genau.
Ja, mega schön. Und ganz gerne würde ich noch zu sprechen kommen auf deine aktuellen Projekte, was noch kommt und was jetzt gerade aktuell bei dir in der Mache ist und was wir sehen können von dir. Das würde ich ganz gerne auch verlinken, deine aktuellen Projekte.
Einen aktuellen Link kann ich dir noch gar nicht geben, aber wir arbeiten am nächsten Buch. Ich kann dir schon verraten, dass es sich ganz gut mit dem Filmprojekt verträgt, denn die vorangegangene Veröffentlichung hieß ja The Body Issue vom Kollektiv FemmexPhotographers.org, und wir werden jetzt Mind Over Matter veröffentlichen. Also da geht es dann mehr um das, was sich gemeinhin Mind nennt, also was bei uns im Kopf los ist.
Ich möchte mich mega herzlich bedanken dafür, für deine Offenheit und deinen kleinen Einblick in dein Schaffen, und freue mich mega, was kommt. Ich verfolge das ja so ein bisschen bei dir. Und ich finde wirklich deine Position ist unglaublich sensitiv, aber trotzdem mit einer unglaublichen klaren Aussage auf der anderen Seite. Und ich finde das total wertvoll. Das ist alles, was mir zu sagen bleibt dazu. Vielen Dank, Kirsten.
Ja, ganz herzlichen Dank an dich. Das war sehr angenehm. Vielen lieben Dank.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne hier auf deinem Podcast-Kanal ein Abo da und ein paar Sterne für Beat Talk Framing Art. Wir freuen uns drüber. Oder schaut auch gerne auf die Instagram-Seite von beattalk_framingart. Dieser Podcast wird aus dem Finanzfonds zur Umsetzung des gesetzlichen Gleichstellungsauftrages der Universität zu Köln gefördert, damit ihr ihn for free hören könnt. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Floria.